Ja, guten Morgen und herzlichen Glückwunsch. Ihr gehört zu den 20% unserer Bevölkerung, die Karfreitag oder Ostern in den Gottesdienst gehen. Aber selbst wenn es 1% wäre, wir würden trotzdem mit anderen Kirchen, mit anderen Gemeinden, mit anderen Christen bekennen, dass unser Herr lebt. Die Bibel berichtet uns, dass Jesus Christus leibhaftig auferstanden ist. So dürfen auch wir das von Herzen glauben. Sie berichtet, das Wunder der Auferstehung geschah real und körperlich, nicht nur im Geiste, nicht nur symbolisch, nicht nur im übertragenen Sinne oder nachträglich von der Gemeinde in die Texte hineingeschrieben. Nein, hier hat der lebendige Gott zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt mit großer Kraft in die Geschichte eingegriffen und seinen einzig geborenen Sohn zum Leben erweckt. Obwohl wir es natürlich hier mit einem absoluten Wunder zu tun haben, was sich mit unserem Verstand nicht erfassen lässt, so merkt man doch, wenn man drauf guckt, dass die Augenzeugen sehr viel Wert darauf legen, einen sachlichen Bericht der Ereignisse abzuliefern. Franz Graf Stuhlhofer schreibt dazu: Aufgrund der allgemein vorhandenen und oft berechtigten Skepsis ist es einerseits verständlich, wenn Historiker zögern, diese Wunderberichte als historisch einzuschätzen. Auf der anderen Seite machen die Berichte der Evangelien einen sehr nüchternen, keineswegs überschwänglichen Eindruck. Die Autoren zeigen eine gute Kenntnis der Orte und Ämter des antiken jüdischen Umfelds. Die Berichte wurden einige Jahrzehnte danach, also in zeitlicher Nähe zu den Ereignissen, festgehalten. Die Kriterien für eine seriöse Geschichtsschreibung sind damit durchaus gegeben. Während dieses Wie, also wie kann jemand den Tod überwinden, in letzter Konsequenz natürlich ein Geheimnis bleiben wird, so ist doch das Was klar bezeugt und klar berichtet. Erst ein großer Stein vor dem Grab, dann ein großer Stein neben dem Grab. Erst Soldaten als Wachen vor dem Grab, dann solche, die von der Wucht des Ereignisses wie tot zu Boden fallen. Erst ein belegtes Grab, dann ein leeres Grab. Erst ein Leichnam, dann nur noch seine Leinbinden und das Schweißtuch für den Kopf an einer anderen Stelle zusammengelegt. Erst die große Verwirrung bei den Widersachern, wie man das jetzt erklären soll. Dann die Entscheidung zur Verbreitung der Fake-Nachricht, würde man heute sagen, dass seine Jünger den Leichnam heimlich gestohlen haben. Erst eine große Verunsicherung bei den Gläubigen, dann eine große Freude. Ihr merkt, es gibt so dieses klare Vorher und Nachher. Dieses Vorher und Nachher hat mich daran erinnert, dass die Kinder damals in der Heimatgemeinde, wo ich groß geworden bin, im Kindergottesdienst immer erst die Ostergeschichte gehört haben und dann zum Abschluss daran durften sie draußen halt Ostereier und Schokohasen und sowas suchen. Jeder hat ein Körbchen gekriegt und dann ging es los. Und insbesondere, wenn jetzt die Fenster vom Gemeindesaal offen waren, dann konnte man halt so die Stimmen hören und wie viel Freude sie dabei hatten. Für die Predigt langweilig war, war das dann immer so eine ganz nette Abwechslung. Dann konnte man den Kindern da so nebenbei zuhören. Auf jeden Fall war das für die Kinder so dieses besondere Vorher und Nachher. Vorher ist mein Korb leer, hinterher sind da schöne, nette Sachen drin. Aber wie wir alle wissen, ist diese Freude über diese schönen Sachen nur vorübergehend. Spätestens wenn man die aufgegessen hat, ist es vorbei. Ja, die Freude über den Auferstandenen im Herzen eines Christen hält aber an. Das nachher, das leere Grab verändert alles. Warum? Weil ich weiß, dass das nicht nur irgendeine Geschichte von damals war, sondern ich durch den Glauben mit eingeschlossen bin in diese Auferstehung. Es ist zum einen ein historisches Ereignis, was mir den Weg zu Gott eröffnet hat, zum anderen aber auch, wir haben es in der Schriftlesung gehört, ein Bild für meine Rettung. Auch ich brauchte eine Auferweckung. Von Natur aus war ich geistlich tot, nicht ansprechbar für Gott und wurde erweckt durch Glauben zu einem ewigen und unvergänglichen Leben mit Gott, meinem Schöpfer. Jetzt ist vordergründig die Botschaft von Ostern ganz klar. Jesus lebt, er ist Sieger über Tod und Teufel. Und der Vater hat das Werk des Sohnes ein für alle Mal mit diesem Akt bestätigt. Es gibt aber noch eine zweite Botschaft, die sich wie so ein roter Faden durch die Texte hindurchzieht und die ich mit euch entdecken möchte. Sie ist für mich so wie das Salz, das diese ganze Suppe durchzieht und ihr Geschmack gibt. Oder das Gewebe, das den ganzen Teppich durchzieht. Das hat mich in der Vorbereitung so begeistert, da muss ich poetisch werden. Diese, ich nenne sie mal zweite Botschaft von Ostern oder hintergründige Botschaft, beantwortet uns Fragen wie diese. Warum nutzt Jesus jetzt nach der Auferstehung nicht die Chance, stellt sich auf den Marktplatz oder im Tempel und sagt, Leute, schaut, hier bin ich. Ich sehe zwar jetzt anders aus, aber ich bin's. Ihr könnt mich befragen, ich kann euch alle Gespräche wiedergeben, die wir miteinander hatten. Der Tod konnte mich nicht festhalten, ich bin Gottes Sohn, ich bin euer Messias. Wäre es menschlich gesprochen nicht unheimlich reizvoll gewesen, sich dem ungläubigen Volk und den religiösen Widersachern so zu präsentieren und sie damit auch zu widerlegen? Wir finden in dieser zweiten Botschaft auch die Erklärung, warum Jesus sich seinen Nachfolgern teilweise nicht direkt zu erkennen gibt, sondern scheinbar so komische Umwege im Gespräch macht. Wo man sich fragen könnte, warum macht er solche Schlenker und lässt so viel Zeit vergehen teilweise, bis denen die Augen aufgehen dafür, wen sie da vor sich haben? Warum macht er nicht sofort reinen Tisch, gibt sich zu erkennen, hier, ich bin's, ich bin auferstanden, ich habe es euch angekündigt und gibt sich zu erkennen? Der muss die doch nicht so lange auf die Folter spannen. Wenn ich es richtig festgestellt habe, war Jesus von einer Wahrheit eben so überzeugt, dass er mit dem einen so, mit dem anderen so und mit anderen gar nicht mehr geredet bzw. sich gezeigt hat. Und sie lautet, die Bibel ist genug. Sie enthält alles, was Menschen hören müssen, um zu einem lebendigen Glauben an Gott zu kommen und zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Es gibt keinen Plan B, sondern nur diesen einen Plan A. Damals im Bibelunterricht hat unser Pastor mit uns die Namen und die Abfolge der biblischen Bücher geübt. Und dafür hat er jeweils an die Seite einer Streichholzschachtel dann das so aufgeklebt, meinetwegen 1. Mose oder Josua oder was auch immer. Und wir sollten das dann halt in die richtige Reihenfolge bringen. Die Sache ist, selbst wenn wir das durcheinander gekriegt haben, war für uns eines klar, es sind alle Streichholzschachteln, die wir brauchen, da. Es fehlt keine einzige. Wenn wir es durcheinander gekriegt haben, dann lag es an uns. Nicht, dass das Material unvollständig war. Von 1. Mose bis zur Offenbarung, es sind alle da. Und diese Überzeugung, in Jesu Fall, 1. Mose bis Maleachi, prägte den Umgang mit Menschen seiner Zeit. Lass das doch heute nochmal neu auf dich wirken, wie sehr sich von Jesus von dieser Wahrheit hat leiten lassen. Es ist erstaunlich. Ich habe versucht, das Ganze unter drei Stichpunkten zusammenzufassen. Erstens, das Wort Gottes genug für Kritiker. Zweitens, das Wort Gottes genug für Zweifler. Und drittens, das Wort Gottes genug für dich. Erstens, das Wort Gottes genug für Kritiker. Es ist wirklich erstaunlich, wir finden in den Berichten keine Andeutung darüber, dass Jesus sich nach der Auferstehung in irgendeiner Form bewusst seinen Kritikern, seinen Gegnern oder der jüdischen Volksmenge als Ganzes präsentiert hat. Er zeigte sich nur den Männern und Frauen, die ihm nachfolgten. Er kam zu den 12 beziehungsweise dann nur noch 11 Jüngern und solchen, die sich zu ihnen hielten, wie es in Lukas 24 heißt. Paulus erwähnt in 1. Korinther 15 dann noch 500 Brüder, also nicht Menschen allgemein, denen er sich auf einmal zeigte. Heute wäre vielleicht nach 10 Minuten irgendwie das erste Video im Netz gewesen oder so, wenn sich rumgesprochen hätte, wer da aufgetaucht ist. Gab es damals noch nicht. Warum traf Jesus diese Auswahl, wem er sich präsentierte? Die Antwort finden wir im Bericht über den armen Lazarus und den Reichen in Lukas 16. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, es gibt eine klare Trennung der beiden nach dem Tod und der Reiche realisiert seinen qualvollen Zustand im Totenreich und er will jetzt Abraham als Vertreter des Himmelreichs überzeugen, Lazarus quasi zum Dienstboten zu machen. Lazarus soll in das Haus seines Vaters gehen und seine 5 Brüder warnen, damit die eben später nicht auch an diesen Ort kommen. Das ist doch ein berechtigtes Anliegen, oder? Er ist in Sorge um das Heil seiner Familie. Abraham sieht das ein bisschen anders. Er sagt, sie haben Mose und die Propheten, also das Alte Testament, auf diese sollen sie hören. Der Reiche aber sprach, man spürt richtig diese Erregung, finde ich, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun, also würden umkehren von ihrem Weg. Er aber sprach, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Die Juden teilen ihre Bibel in 3 Teile auf, Mose, die Propheten und die Schriften, oder manchmal wird es Psalmen genannt. Hier haben wir so eine Kurzform davon, Mose und die Propheten, womit aber trotzdem so das gesamte Alte Testament gemeint ist. Und diese Botschaft ist so klar wie auch, ja, messerscharf, muss man sagen. Wer auf die biblischen Texte nicht hört, was sie über Gott, über seinen Willen und seinen angekündigten Retter sagen, den wird nicht einmal eine Totenauferstehung vom Gegenteil überzeugen. Positiv formuliert, wer das aber tut, der hat alles, was er braucht und hat ein festes Fundament für sein Leben. Selbst wenn er gerade beim Einkaufen war, als Jesus da nach der Auferstehung in der Nähe war, sich präsentiert hat und er dieses Event verpasst hat. Wisst ihr, die Frage Gottes an den Menschen, reicht dir aus, was ich gesagt habe, war von Anfang an nicht als etwas gedacht, über das man bei einem Glas Wein mal nett sinnieren kann, sondern als Vertrauensfrage. Es ist die Anfrage des Schöpfers. Glaubst du mir, dass jedes meiner Worte gut für dein Leben ist, selbst wenn du es nicht verstehst, einfach weil es von mir kommt? Glaubst du, dass ich dir nichts vorenthalte, was du wissen musst für dein Leben, für dein Sterben und für die Ewigkeit? Gott hat es, warum auch immer, in seiner Freiheit so entschieden, sein Wort zum Prüfstein dafür zu machen, ob jemand diese lebendige Beziehung mit ihm hat oder nicht. Jesus sagt in Johannes 5,24, beginnend mit dieser Schwurformel, wahrlich, wahrlich, also Achtung, jetzt kommt was Wichtiges. Ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Also dieses sein Wort hören und glauben. Wir kennen dieses Phänomen mit dem Hören auch aus unserem Alltag. Manchmal sage ich zu meinen Kindern, hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Damit meine ich zum einen natürlich, ist die sachliche Information bei dir angekommen? Noch mehr meine ich aber damit, macht das, was ich gesagt habe, etwas mit dir? Hat es eine Auswirkung auf dich? Bewegen dich meine Worte zu einer Reaktion? Verändern meine Worte etwas bei dir? In meinem Fall geht es meistens nicht um irgendwelche dramatischen Sachen, sondern ob sie die Jacke angezogen haben oder ähnliches. Aber der ganze Sinn, warum bis heute in christlichen Kirchen Sonntag für Sonntag Predigten gehalten werden, liegt hoffentlich darin, dass wir erwarten, dass Gott heute noch Menschen durch sein Wort anspricht und quasi diese Frage stellt: Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Wir erwarten, dass Menschen, die auf ihrem Stuhl sitzen und keinerlei Antenne für Gott haben, mit einem Mal auf Empfang gehen und merken, wow, ich habe halt zum ersten Mal verstanden, dass es nach Gottes Maßstab nicht ausreicht, ein ganz ordentlicher Mensch zu sein und keinen umgebracht zu haben. Nein, ich habe seine Gebote und ihn vielfach auf vielerlei Weise missachtet. Er ist gar nicht beeindruckt von dem, was ich alles tue, sondern er möchte, dass ich beeindruckt bin von dem, was er am Kreuz für mich getan hat. Und wenn ich jetzt mein ganzes Unrecht bekenne und ihm vertraue, erhalte ich Vergebung und Frieden mit Gott. Lass den Moment nicht ungenutzt, wenn das jetzt so einer ist, um mit Gott ins Reine zu kommen. Er ruft dich. Jesus hatte übrigens genau dieses Bibelverständnis. Gott spricht heute. In Matthäus 22 ist er in einem Streitgespräch mit den Sadduzäern und erwidert ihnen auf ihre Fragen. Jetzt muss man genau hingucken. Habt ihr nicht gelesen, also in den biblischen Texten, was euch von Gott gesagt ist, der da spricht, nicht sprach? Und diese Verbform für sprechen hier bezeichnet eine aktuelle, fortwährende Handlung, keine Vergangenheit. Man könnte auch sagen, was Gott zu euch sagt, der Sprechende. Jesus hatte also überhaupt kein Problem damit, das Alte Testament nicht wahllos, aber passend in eine Situation hinein zu zitieren und zu sagen, das ist es, was Gott heute zu euch spricht. Zweitens, das Wort Gottes genug für Zweifler. Wenn man die Ostertexte und andere Bibelstellen anschaut, ist immer wieder von einer Art von Glauben die Rede, der als Zusatz ein äußeres Ereignis braucht oder der sich sogar ganz daran festmacht, etwas mit eigenen Augen gesehen zu haben. Es ist so ein Glaube, der noch unter dem Vorbehalt des Zweifels steht, dass es auch irgendwie alles ganz anders sein könnte. Als Petrus und Johannes beispielsweise zum Grab gerannt kamen in Johannes 20, nachdem ihnen Maria Magdalena Bescheid gegeben hatte, dass der Leichnam weg ist, ging Johannes in das Grab hinein. Dort lagen die Tücher und es heißt, und er sah und glaubte. Wow, cool, könnte man meinen. Er glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Im nächsten Vers heißt es aber, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Das heißt, er glaubte Maria lediglich ihre Sachaussage, dass das Grab leer ist, verstand aber nicht die höhere Realität dahinter, dass sein Herr wirklich lebt. Und merken wir, was hier mit drin steht, die Schrift wäre inhaltlich genug gewesen für ihn, um eins und eins zusammenzuzählen, und zu dieser Erkenntnis zu kommen. Hier liegen jetzt nicht nur Grabtücher, sondern das heißt, mein Herr lebt, so wie er es angekündigt hat. In Markus 16 kriegen dann alle Jünger ihr Fett weg. Die hatten nämlich zu dem Zeitpunkt nicht nur gehört, dass das Grab leer ist, sondern dass der auferstandene Jesus Maria wirklich erschienen war. Der Bericht, also dieses Wort von der Auferstehung aus dem Mund eines Menschen, reichte ihnen aber nicht aus. Da heißt es, Jesus rügte ihren Unglauben und Starrsinn, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn als Auferstandenen gesehen hatten. Und zu den sogenannten Emmaus-Jüngern sagte er, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias das alles erleiden, um dann in seine Herrlichkeit einzutreten? Man könnte sich fragen, teilt Jesus hier nicht ganz schön heftig aus? Ist das nicht ziemlich hart, seinen Leuten vorzuwerfen, an so ein Wunder, was wirklich diese Gesetzmäßigkeiten von Leben und Tod sprengt, nicht zu glauben? Aber man muss dazu vielleicht bedenken, wenn Gott oder Jesus in ihrem Ton scharf werden, dann geht es immer um den Schutz eines positiven Wertes. Sie haben nicht gerade schlechte Laune oder sowas, sondern es soll in aller Klarheit immer ein positiver Wert, etwas, was Gott heilig und wertvoll ist, geschützt werden. Es geht dann um etwas Wertvolles, was nicht angetastet, geschmälert oder gar zerstört werden darf. Und hier geht es eben um diesen Schutz der Vertrauenswürdigkeit des Wortes Gottes. Es ist ähnlich wie mit Gottes Zorn. Gott wird auf Dinge zornig, nicht weil er Freude daran hat, sondern weil er das Gute, das Heilige, das Richtige, das Wahrhaftige so sehr liebt. Diese heftige Reaktion soll das Kostbare schützen. Und zur Kategorie der Zweifler gehörte natürlich auch Thomas. Er wird in Johannes 20 charakterisiert durch einen Glauben, der noch unausgereift ist, ein Glaube, der sich in einem sehr schwachen Stadium befindet. Er braucht quasi so als Hilfe und Stütze dieses Zeichen von außen. Ihr kennt die berühmten Worte, Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meinen Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Seite in seine Hand, keinesfalls, das ist die stärkste Form der Verneinung, die das Griechische hergibt, keinesfalls werde ich glauben. Das ist ein ganz klares Statement. Es ist eigentlich erstaunlich, dass bei ihm das Thema Glauben hier nicht zu Ende ist. Aber dieser glimmende, doch das kleine Flämmchen wird nicht ausgepustet, denn Jesus geht auf ihn zu. Er lässt ihn die Wundmale sehen und berühren. Und mit einem Mal trifft es Thomas und er sagt diese bekannten Worte: Mein Herr und mein Gott. Man hat den Eindruck, so ein allgemeines: Ja, du bist Herr und Gott. Das hätte nicht gereicht, um auszudrücken, was er in diesem Moment empfindet. Nein, er ist jetzt mein Herr und mein Gott. Ich habe mal gezählt, in dem Psalm haben wir über 50 Mal diese beiden Worte, mein Gott. Und diese beiden Worte machen eigentlich den Unterschied zwischen einem Menschen, der nicht ausschließt, dass es Gott theoretisch geben könnte, und einem, der durch Jesus Christus sein Kind geworden ist. Plötzlich kommt dieser kindliche Ruf aus seinem Herzen, mein Gott. Man könnte jetzt bei Thomas denken, Ende gut, alles gut. Nicht so bei Jesus, der macht hier wieder den Spielverderber und gibt dem noch eine Lektion mit. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. An diesen Vers habe ich mich früher in meiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit immer wieder gerne erinnert, wenn so dieser Gedanke kam, du spinnst, du bildest dir das alles nur ein mit deinem Gott. Was ist, wenn das jetzt alles Unsinn ist? Dann versuchte ich mir zu sagen, ja, genau solche werden glücklich genannt, die zweifeln, die hadern, die Bedenken haben, die aber trotzdem an dieser unsichtbaren Realität Gottes festhalten. Glückselig, sagt Jesus, sind die, die nicht sehen und doch glauben. So macht Jesus seinem Jünger sozusagen deutlich, mein lieber Thomas, ich gewährte dir deinen Wunsch zu sehen, aus Liebe und Erbarmen und Gnade heraus. Aber das Wort von der Auferstehung, mein erfülltes Wort, hätte dir ausreichen sollen. Das wäre alles gewesen, was du brauchst. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber das Thema des Zweifels kann Menschen lähmen, überhaupt einen Schritt in irgendeine Richtung zu machen. Aber bedenke einmal, auch im Leben treffen wir viele Entscheidungen, nicht immer, weil wir da eine hundertprozentige Sicherheit haben und alle Zweifel ausgeschlossen sind, sondern oft aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Franz Graf Stuhlhofer schreibt dazu, dass wir im Leben Entscheidungen treffen aufgrund einer hohen Wahrscheinlichkeit, daran haben wir uns gewöhnt. Im Wirtschaftsleben oder im privaten Leben ist es so. Wir müssen entscheiden, und zwar aufgrund unserer Einschätzung, wo die größere Wahrscheinlichkeit liegt. Und irgendwie können wir im Allgemeinen damit auch umgehen. Aber wie ist das mit einer Beziehung zu Gott? Brauchen wir da mehr, am besten volle Sicherheit? Ich bin überzeugt, wenn Gott Gott ist im Vollsinne des Wortes, existiert er, ob wir daran glauben oder nicht. Er wird sich aber nur für den im Leben als verlässlich und wirklich tragfähig erweisen, der sich trotz manch offener Fragen im Glauben auf ihn einlässt und diesen Schritt geht. Mach doch heute den Schritt in den ersten meinetwegen in diese Richtung. So kommen wir zum dritten Punkt. Das Wort Gottes, genug für dich. Ich habe mich eigentlich jahrelang in dieser Kategorie befunden, wo diese Frage nicht wirklich beantwortet war. Ich war nicht ablehnend, ich verstand mich bestimmt als Baptist, wenn auch damals noch nicht getauft. Ich hatte einen positiven Bezug zum Glauben, habe auch hier und da mitgearbeitet, war in der Jugendgruppe. Aber erst im Rückblick, nachdem Gott so in mein Leben eingegriffen hatte und mich gerettet hat, erkannte ich, dass ich eigentlich entfremdet war von ihm. Ich war mir selbst genug. In diesem Lied Großer Gott heißt es so im Rückblick, durch die Sünde war ich blind, konnte dein Wort nicht verstehen. Gottes Liebe liegt darin, all das konnte ich nicht sehen. Das Wesen der Sünde besteht aus meiner Sicht aus zwei Bestandteilen. Erstens, ich brauche keinen über mir, keinen Gott, ich bin mein eigener Herr, ich entscheide selber, was gut und richtig ist, die Entfremdung von Gott. Und zweitens, ich brauche keinen neben mir. Also keinen, der mir in mein Leben reinredet, ich komme alleine klar und ich weiß am besten, was gut und richtig für mein Leben ist. Die Entfremdung vom Nächsten. Und Jesus hat am Kreuz beides erlitten. Die Verlassenheit vom Vater, wie auch immer man sich das vorzustellen hat. Er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Verlassenheit vom Nächsten, von seinen langjährigen Begleitern und Freunden. Markus 14 heißt es, da ließen ihn alle Jünger im Stich und flohen. Also die Strafe für das, was der Mensch tagtäglich lebt, also diese geballte Faust nach oben und zur Seite, lag auf ihm. Und jetzt pass auf, wenn du das glaubst und für dich annimmst, erhältst du eine zweifache Liebe, die du vorher nicht in der Form hattest. Eine Liebe zum dreieinigen Gott und eine Liebe zum Nächsten. Aber die Liebe zu Gott hat so einen wunderbaren Beiwagen, nenne ich das mal. Das gibt es doch bei Motorrädern, dieses, ich weiß nicht, wie das heißt, wo da noch einer mit drin sitzt. Irgendwie. Sozius, genau. Hat so einen wunderbaren Sozius. An dieser Liebe zu Gott hängt so ein Begleiter mit dran. Und das ist die Liebe zu seinem Wort. Zu seiner Wahrheit, könnte man sagen. Hört mal, was der Psalmist sagt. Wie habe ich dein Gesetz, also deine Wegweisung für mein Leben, so lieb? Das hängt damit dran. Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. In dem eben erwähnten Lied heißt es dann weiter, doch dein Geist erweckte mich und machte was? Erklärte mir dein heiliges Wort. An dem Kreuz fand ich zum Licht, ja, mein Friede liegt im Sohn. In dem Sinne, lasst euch durch die Osterereignisse daran erinnern, dass die Bibel genug ist. Wir haben ein festes Fundament für unser Leben, einen perfekten Erretter und Erlöser, Jesus Christus. Er lebt, er regiert, er liebt uns und hat uns seinen Willen ein für alle Mal mitgeteilt, schwarz auf weiß, in seinem wunderbaren Wort. Amen.